You can call me Happy.
Happy.
Ja.
Happy sitzt in einem Haftlager für illegale Migranten in Libyen. Eigentlich heißt er anders. Es gibt in Libyen grob zwei Kategorien von Haftlagern. Happy sitzt in der Kategorie, die wir uns als Journalisten anschauen können. Die offizielle, die staatliche. Happy treffen wir im Dezember 2024, als wir in Tripolis einen Dokumentarfilm über Migrationsrouten drehen. In einem Haftlager, das Tariq el-Sikka Detention Center heißt. Wir sind auf Einladung des libyschen Innenministeriums hier, das uns zeigt, was es unter Grenzschutz verstanden haben will. Und das scheint hauptsächlich der superneue, große, gekachelte Saal zu sein, in dem Happy mit vielen anderen Nigerianern und einigen Nigerianerinnen akribisch aufgereiht sitzt. Zwischen den Stuhlreihen schlendern Männer und Frauen in sandfarbenen Uniformen auf und ab. Im Hintergrund läuft auf einem riesigen Fernseher Werbung. Für die Business Class von Turkish Airways.
The embassy came and asked, if you want to go or you want to stay. I told them I want to go. You understand? And if I told them I don't want to go, definitely I'm going to suffer for a long time in the prison. So I have no choice, I have no body.
Happy erklärt, dass ihn seine Botschaft gefragt hat, ob er zurück nach Lagos will. Immer wieder machen sie Runden durch die Haftlager und bieten ihren Staatsbürgerinnen und Bürgern die Abschiebung an. Das ist ein Teil des europäischen Grenzschutzes in Libyen. Europa, also EU-Staaten plus die Schweiz, Norwegen und das Vereinigte Königreich, gibt Libyen Geld, Ausbildung und teilweise Rüstungsgüter. Im Gegenzug fangen libysche Behörden undokumentierte Migrantinnen und Migranten ein, bevor sie übers Mittelmeer nach Europa gelangen. Und dann werden sie abgeschoben. Das machen dann die Botschaften der Ursprungsländer. Im EU-Bürokratiesprech heißt das freiwillige Rückkehr. Freiwillig bedeutet, die Inhaftierten bleiben so lange im Lager, bis sie ihrer Deportation zustimmen. Bis sie genug von der Diskriminierung und der Misshandlung haben.
They treat us like nothing.
Yeah.
Just dancing. Because there's no good treatment. Even mostly the black.
Yeah.
They hardly attend to the black. I don't know why. I don't know if it's because of the color.
Yeah.
Happy sagt, als Schwarzer werde im Gefängnis speziell schlecht behandelt. Libyen ist, man muss es offen sagen, tief rassistisch. Gerade Schwarzafrikanerinnen und Afrikaner werden als Menschen zweiter oder dritter Klasse behandelt. Dass auch im Gefängnis diskriminiert wird, ist nicht überraschend. Happy sitzt Tag ein, Tag aus mit 200-300 anderen Männern in einer Halle und isst jeden Tag das Gleiche. Macaroni ohne Soße. Etwa alle 2 Wochen gebe es mal Reis. Lehnt sich einer der Gefangenen dagegen auf, werde er geschlagen.
In the prison?
Yeah.
In the prison? The Ruri, some people are making noise. When the police came, we beat them. Mm. So stop making noise.
Yeah.
You understand?
Die Lager werden vom DCIM, dem Direktorat zum Kampf gegen illegale Migration, gemanagt. Eine staatliche Institution. Nur ungefähr ein Fünftel der bis zu 30.000 inhaftierten Migranten in Libyen sitzen in dieser offiziellen Kategorie. Die anderen sitzen in den inoffiziellen Lagern der Milizen, Schmuggler und Menschenhändler. Die, zu denen niemand wirklich Zugang hat. Jedenfalls keine offiziellen Stellen. In einem von denen vermute ich meinen Kumpel Christian. Er hat ein ziemliches Problem. Seine Schmuggler haben ihn eingesperrt, um seine Schulden einzutreiben. Und er braucht meine Hilfe, um dort wieder rauszukommen.
Please, I don't know how you can help. Please help me, please, please. I don't have anybody to call right now. Please, for my brother, please help.
Let me see how I can do this.
Ich habe ihm versprochen, dass ich ihn dort raushole. Weil wenn die Haftbedingungen schon in der offiziellen Kategorie miserabel sind, dann könnt ihr euch ja ausmalen, wie sie in den inoffiziellen sind. Sie können tödlich sein. Ich bin Alex Spörndli, Journalist und Dokumentarfilmer. Und das ist $250, wie ich einen Menschen freikaufe. Ein Podcast der NZZ und der Brost Stiftung. Episode 2: Geiselhaft. Mein Kumpel Christian wurde in Libyen von seinen Schmugglern gefangen genommen. Seit gut einer Woche sitzt er nun dort, ohne Essen. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihn dort raushole. Aber um das zu tun, muss ich zuerst wissen, wo er genau ist. Gerade schreiben wir. Die Schmuggler müssen ihm also ein Handy gegeben haben. Kannst du mir deinen Standort und ein Foto von dir schicken? Er schickt ein Selfie. Es ist größtenteils schwarz, aber im schwachen Licht des Bildschirms erkenne ich die gröbsten Züge. Christian grinst. Typisch. Als Kommentar schreibt er dazu: Wie du sehen kannst, ist es sehr dunkel hier. Ich bin eigentlich nicht in der Stimmung für Witze. Ich reagiere trotzdem mit einem Herz auf die Nachricht. Und sofort folgt die nächste. Mit dem Namen der Stadt, wo er gerade ist. Zawiya. Ausgerechnet Zawiya. Zawiya ist eine Stadt etwa 50 Kilometer westlich von Tripolis. Sehr berüchtigt. In den libyschen Bürgerkriegen haben sich hier Schmuggler und Menschenhändler bewaffnet. Und die lokalen Warlords haben ebenfalls angefangen, mit Migranten zu handeln. Das Resultat? Eine Stadt, wo Menschenhändler und Sicherheitskräfte praktisch das Gleiche sind. Und also der Polizist gleichzeitig auch Schleuser ist. Weil die lokalen Milizen mittlerweile staatlich anerkannt sind, können sie praktisch tun und lassen, was sie wollen. Illegale Gefängnisse betreiben, von Migranten Geld durch Folter erpressen. Zwangsprostitution. Libysche Menschenhändler gehen nicht gerade zimperlich mit ihren Opfern um. Verprügeln, aushungern, anschießen, alles möglich. Ich kann doch meinen Kumpel nicht einfach so dort hängen lassen. Als Christian seine Reise angetreten hat, dachte er vermutlich nicht, dass sie in einem dunklen und feuchten Verlies enden wird. Wahrscheinlich hatte er eher Italien im Kopf, als er in seiner Heimatstadt Lagos in Nigeria zum letzten Mal seine Haustür abgeschlossen hat. Deshalb bin ich jetzt, einige Monate später, in Lagos. Ich will wissen, wie Christian der Mann wurde, den ich kennengelernt habe.
Also grundsätzlich ist bei mir jedes Bild ein World-Press-Bild, weil ich grundsätzlich keine Schnappschüsse mache.
Das ist mein Kollege Vincent Heiges, Fotojournalist. Wir waren auch schon zusammen in Libyen, wo diese ganze Geschichte angefangen hat. Es ist also nur konsequent, dass er auch in Lagos dabei ist. Außerdem ist er lustig, immer gut auf Recherche. Zwei Anhaltspunkte haben wir in Nigeria. Erstens: Als Christian mich einmal bat, den Kontakt zu seinem Bruder herzustellen, hat er mir dessen Facebook-Profil geschickt. Erreicht habe ich ihn über das Profil nicht, aber er scheint im Osten des Landes zu leben. Dort wollen wir noch hin. Und zweitens, ich weiß, dass Christian in Lagos gelebt hat, hat er mir mal erzählt. Wir sind auf der Dachterrasse unseres Hotels. Dort sitzen wir mit Vincents nigerianischer Kollegin Tammy Johnson. Sie ist auch Fotojournalistin. Wir schauen zusammen runter auf die Stadt. Tammy sagt, es gebe für Christians Reise ein spezifisches Wort.
So, first of all, it is pronounced Japa. And Japa means that people are trying to escape the realities, the economic situations of the country. So they find greener grass out of their own locality. And there are different ways that you can japa. Everybody can japa, so long as you get means to step out of this country to another country. And mostly European countries, you have japa'd.
Japa. Dahin gehen, wo das Gras grüner ist. Dafür gibt es verschiedene Wege. Studentenvisa, Arbeitsvisa, Familienvisa und eben auch Christians Route durch die Wüste als irregulärer Migrant. Auch Tammy träumt von Japa. Sie will einen Master in England machen.
The country is a mess. People get paid like 20,000 naira per month. How do you expect them to live like that when a loaf of bread is 1,500 naira, bag of rice is now 75,000 naira or even more.
70.000 Naira ist der Mindestlohn, etwas unter $50 im Monat, so viel wie ein 20 Kilo Sack Reis.
A lot of these tricyclers or public transport system, how much do they make? Are they able to feed themselves and their family members? So a lot of people think of this.
Tammy fragt, wie Menschen mit so wenig Geld sich überhaupt etwas zu essen leisten können. Die Inflation fresse das Geld. Und wenn der Lohn jeden Monat für weniger Reis reicht, komme irgendwann der Punkt, wo man hungert.
Income. Meanwhile, you can actually work as much as you do over in another country and you get paid well.
Arbeit für einen ganzen Monat und dafür gibt's nur ein paar Reiskörner? In Deutschland und der Schweiz geben wir fürs Essen ca. 10% unserer Ausgaben aus. Kein Wunder, dass Christian weggegangen ist. Wenn bei so viel Arbeitsleistung so wenig rausschaut, würde ich auch gehen. Aber wie? Visagebühren, Flüge, Dokumente, Sprachtests. Das alles kann schnell mal 1,5 bis 2 Millionen Naira kosten. Das wäre in etwa so, als würde man in Deutschland oder der Schweiz einen gut ausgestatteten VW Golf kaufen.
So a lot of people say they want to get loaned or sell their properties or, because I know a family member that wanted to travel to UK had to sell their land.
Der Weg übers Visum steht also nur Leuten offen, die loaded sind. Entweder weil sie die Kohle eh haben, Kredite aufnehmen oder Land verkaufen können. Christian ist aber Maurer. Hatte so einer das nötige Kleingeld, um links und rechts Visa-Anträge zu stellen?
A lot of this visa thing gets rejected if they see that, okay, you're applying to come to our country, but where are you going to stay? Are there solid places? Like, what's the plan? Und so, hope you're not going to come and cost me this in the country. And that makes sense.
Und selbst wenn das Geld da sei, sagt Tammy, fragten die Botschaften in den Interviews, was nach der Einreise der Plan sei. Verständlicherweise wollen sie verhindern, dass jemand direkt im Sozialsystem landet. Wer also nicht nachweisen kann, dass er oder sie einen Schlafplatz, einen Job oder genügend Geld hat, um sich über Wasser zu halten, wird abgelehnt. Und das Geld ist verpufft. Gleichzeitig sind da diese Facebook-Gruppen, die voll sind mit den Videos von Leuten, die die Überfahrt nach Europa geschafft haben. Und die Schmuggler lassen die Reise auch einfacher aussehen, als sie ist. Das wirkt sicher verlockend und wie eine simple Lösung. Ich gehe da einfach hin. Ich mache das jetzt. Am Ende das gelobte Land. Der Weg dazwischen? Eine große Unbekannte. Was ist Christian wohl durch den Kopf gegangen, als er bei sich in Lagos zum letzten Mal die Haustür geschlossen hat und zur Busstation gegangen ist? War er euphorisch, selbstsicher, vielleicht etwas ängstlich und nervös? Wusste er wirklich, auf was er sich einlässt? Zurück zur Befreiungsaktion in Libyen. Nachdem Christian mir gesagt hat, dass er in der gefährlichen Schmugglerstadt Zawiya gefangen ist, will ich zuerst wissen, was genau Sache ist. Wie geht es ihm? Mit was für Entführern habe ich es hier zu tun? Christian schickt mir eine neue Nummer. Sie ist auf WhatsApp unter dem Namen Mustafa Saddi registriert. Laut Christian ist er ein Agent. In den Schmugglerzellen ist das sowas wie der Logistikchef. Zuständig für alles, was mit Geld und Organisation zu tun hat. Mein Mann also. Neben ihm gibt es noch den Schmuggler selbst. Das ist praktisch der Chef. Außerdem gibt es noch Fahrer und Verbindungsmänner, die Migranten anwerben. Ich schreibe diesem Mustafa Saddi also auf WhatsApp.
Merhaba ya Mustafa, ya tikal afiya. Mark Saddi, hada ya li ken reket Mark.
Hallo Mustafa, mein Freund ist bei dir. Einer deiner Passagiere.
Assalamu alaikum, barka, mun Allah hier. Bahaushe ko ole ya daga ina na ake kira na tulaka.
Ich verstehe dich nicht. Was sagst du?
Taban huwa halba. Wala huwa fi mushkila halba. Famta wala?
Der Schmuggler sagt, Christian sei ausgelaugt. Richtig kaputt. Und er habe ein ernsthaftes Problem. Sobald ich Geld schicke, komme er sofort raus. Ich solle in Gott vertrauen und Geld schicken. Und dann sagt er etwas, was mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen lässt. Sie wollen Christian töten. Ich habe genügend Geschichten von Migranten gehört, die von ihren Schmugglern genötigt, eingesperrt, verprügelt, ausgepeitscht, vergewaltigt, verbrannt, verstümmelt oder getötet wurden, um zu wissen, dass die menschliche Kreativität bei Gewalt keine Grenzen kennt. Die Drohung kommt zwar von einem Schmuggler, der Kohle aus mir rauspressen will. Aber es ist gut möglich, dass er ihr auch Taten folgen lässt. Dieses Risiko will ich nicht eingehen. Ich schicke Sati also eine Sprachnachricht zurück. Ich sage ihm, ich sei bereit zu zahlen, aber ich wolle wissen, wie es Christian geht. Aber ich glaube, Sati versteht mich nicht. Jedenfalls leitet er mir Sprachnachrichten von jemandem weiter, der sein Chef zu sein scheint. Wollte er mir diese Nachrichten wirklich weiterleiten? Der Mann sagt, dass ich syrisches Arabisch spreche, nicht nigerianisches. Naja, ich spreche Libanesisch. Habe mir den Dialekt jahrelang mühselig beigebracht. Und er sagt auch, dass ich einen Übersetzer brauche. Klar. Das Problem ist nicht, dass ich nicht verstehe, was man mir sagt. Ich verstehe bloß nicht, wer hier mit mir spricht. Ich weiß nur, wer auch immer es ist, sie stehen auf der Seite der Schmuggler. Damit heißt es, ich gegen sie. Und ich fühle mich gerade ziemlich in der Unterzahl. Der Schmuggler hat recht, ich brauche Hilfe. Aber nicht von einem Übersetzer. Glücklicherweise kenne ich da jemanden. Einen echten Geiselverhandler.
We would typically support.
Das ist Tim. Er war in den 90ern beim SBS, eine dieser krassen britischen Spezialeinheiten mit cooler Abkürzung. So wie die Navy Seals, aber halt mit Tea Time statt Donuts. Da hat er auch einige Geiseln befreit. Er ist praktisch das Vorbild für die Rollen, die Matt Damon, Liam Neeson oder Jason Statham in Actionfilmen spielen. Ende der 90er verlässt Tim das Militär, macht sich selbstständig und wird Berater für Medien, Minen, Öl- und Gasindustrie, für alle, die irgendwie gerne in heikle Situationen geraten. Von da kenne auch ich ihn. Er hat sich vor unserem Dreh für die Libyen-Doku bereit erklärt, unser Sicherheitskonzept auf Herz und Nieren zu prüfen. Damals haben wir schon einmal überlegt, was wir tun, wenn jemand aus dem Team entführt wird. Kidnap for Ransom. Tims Spezialität.
The first thing is to try and ascertain who we are dealing with. Because once we know who we're dealing with, we can then start to work out what their motivations are. Is it just financial? They want a quick payout? Or is it something more than that?
Damit er versteht, mit wem wir es zu tun haben, gebe ich Tim einen kurzen Rundown, was vorgefallen ist. Christian, mein Protagonist / Kumpel, von Schmugglern eingesperrt, vermutlich verprügelt worden, kriegt nichts zu essen. Sie drohen, ihn zu töten. Lösegeld? $120. Tims Urteil ist schnell.
So criminal gangs, like I said, that is purely financial. If it's a little bit more seasoned of a criminal gang, they know that the value is in making sure that the hostage is okay. They may be fairly amateur and just this might be their first sort of kidnap of someone associated with a Western entity, and that can be a little bit clumsy.
Tim bestätigt, was ich schon vermutet hatte, dass die Kidnapper vermutlich keine Profis sind. Zum Beispiel kommunizieren sie auf Arabisch mit mir. Profis wie Al-Qaida oder der IS würden das nie tun. Dort könnte jemand Englisch. Die hätten auch Ziele, für die sie richtig Kohle brauchen. Waffen, Umsturz, heiliger Krieg. Teure Geschichten. Da kämen sie mit $120 nicht weit. Eine einzelne Kalaschnikow kostet schon etwa das Zehnfache. Deshalb denke ich nicht, dass meine Schmugglertruppe gerade den nächsten Umsturz des libyschen Systems plant, sondern halt eher schnell und einfach an etwas Kohle kommen will.
Yeah, 120 bucks. I've probably got that in my pocket now.
Taschengeld. Tim meint, ich solle einfach bezahlen, ohne großes Aufsehen.
But there's got to be some compromise on both sides. If you pay what they want and pay it very quickly, they may think, oh, that was too easy. I should have asked for more. And I've got all the leverage here. I will ask for more.
Aber mit ein bisschen Aufsehen. Man müsse mit Kompromissen spielen. Wenn ich zu schnell zustimme, könnten die Entführer denken, oh, da ist mehr zu holen. Und dann das Lösegeld verdoppeln.
You've got to try and satisfy what they want. Doubling it is expected. So, okay, now it's $240 or 250, whatever it was. Now, your response to that.
Wenn ich wegen der Verdoppelung Zeta und Mordio schreie, obwohl es immer noch nicht viel Geld ist, kann ich das anschließend nutzen und ihnen extra rausschlagen. Zum Beispiel mehr Essen für Christian.
This because this is outrageous, blah, blah, blah. Like you can feign some outrage. So again, now you've secured his position, you may have secured some food, some better treatment.
Tim sagt, es kommt wahnsinnig auf den Kontext und die Entwicklungen an, weshalb er mir nur den Mechanismus erklären kann. Verstehe ich. Viele Faktoren bestimmen die Verhandlung. Machen die Behörden den Entführern das Leben gerade schwer? Gibt es Konkurrenten, die beeindruckt werden müssen? Wie steht es um die Emotionen der Entführer? Und wie um meine? Zum Beispiel, wenn sie drohen, Christian zu töten.
Yeah, that's all to create this sense of urgency. If they can create a sense of urgency, hopefully they're going to put pressure on you to pay out quickly.
Diese Drohungen sollen vor allem Druck machen, damit ich schnell bezahle. Aber ganz leer sind die Drohungen dann eben doch nicht. Wenn die Schmuggler finden, dass die Verhandlungen nicht vorwärts kommen, können sie Christian verprügeln oder sonst irgendwie verletzen. Das wissen auch Migrantinnen und Migranten. Bei einer UN-Umfrage unter ihnen im Jahr 2020 fand jeder Vierte, dass auf ihrer Reise durch die Sahara die größte Gefahr von den Schmugglern ausging. Und zwar genau durch dieses Festhalten, bis Schulden bezahlt sind, wo Christian gerade durchgeht. Diese kleinen Entführungen gegen Lösegeld sind für die Entführer risikoarm und verhältnismäßig einfach. Sie brauchen dazu eigentlich nur einen leeren Raum, ein Handy und eine Waffe. Und wer das Lösegeld bezahlt, unterstützt das Geschäftsmodell.
That is more of a moral dilemma. Yes, I could pay the ransom, get that person back. Now I've elevated the risk. So for saving that one person, I now put.
Wenn ich zahle, habe ich zwar meinen Freund draußen, aber für die Entführer ist es auch ein Erfolg, den sie vielleicht wiederholen möchten, was dann für weitere Migranten gefährlich wird.
It's probably less about ethics and more about kind of the moral right thing to do. And that's very tough.
Ob Christians Freiheit dieses Risiko wert ist? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ich will nicht der sein, der jemanden sterben lässt, weil er $120 sparen will. Tim gibt mir zum Abschied noch einen Tipp mit. Sei der Vermittler, nicht der Entscheider.
Create the situation that you're not the decision maker. Working through a fixer, working through a translator, and then explain, look, I'm also a middleman.
Als Vermittler kann ich auf Zeit spielen, nehme mich emotional aus der Schusslinie. So bin ich weniger erpressbar. In anderen Worten, ich brauche meinen Fixer. Ein Fixer im Journalismus ist nicht dasselbe wie am Zürcher Platzspitz oder im Frankfurter Bahnhofsviertel. Bei uns ist ein Fixer jemand, der uns Fremden bei Recherchen vor Ort hilft. Oft lokale Kollegen, die sich besser auskennen im Zweifel die Sprache kennen, Menschen kennen. So verschaffen sie uns Zugang zu Geschichten, die wir nie hören und Kontakten, die wir nie sehen würden. Dafür bezahlen wir sie und nehmen sie in die Autorenzeile auf, wenn sie das wollen und können. Denn je nach Land und Story kann der Job eines Fixers sehr gefährlich sein. Im Fall meines Fixers ist das so. Libyen ist nicht gerade für die Pressefreiheit und den Respekt vor Menschenrechten bekannt. Ich nenne meinen Fixer deshalb Fargo. Fargo kommt, wie Christian, aus Nigeria. Nach seinem Medizinstudium dort hat er keinen Job bekommen und beschlossen, in Libyen auf dem Bau zu arbeiten. Das macht Fargo jetzt seit 25 Jahren. Er ist ein Urgestein in der nigerianischen Diaspora in Tripolis und kennt sich enorm mit Menschenhandel und Erpressung aus. Sogar mehr, als ihm lieb ist.
The only luck my wife had is that, according to her, they tried to sell her, but they couldn't sell her because nobody was willing to buy a pregnant woman for a prostitution work. Are you getting me? That was the luck she had.
Vor 5 Jahren ist Fargos Frau Menschenhändlern zum Opfer gefallen. Fargo und sie haben gerade in Nigeria geheiratet und sind auf dem Rückweg nach Tripolis. Zusammen, gegen den Rat der Familie.
I said no, I want to go with my woman because she was pregnant. I don't want to leave her. I don't want to leave her just like that. I wanted to be there for her.
Er will seine schwangere Frau nicht allein lassen. An einem Zwischenstopp in der Wüste von Niger merken sie, dass ihr Geld nur für den Transport einer Person reicht. Sie entscheiden, dass Fargo vorausreist, um Geld zu verdienen. Seine Frau soll dann nachkommen und ihn in Libyen treffen.
That was when she left Gatron going to Saba. That was when they kidnapped her. My brother, you won't believe what happened to this woman. She spent
Fargos Frau wird in Südlibyen entführt und etwa ein halbes Jahr lang eingesperrt. Ihr Baby bekommt sie dort, im Kerker.
See, today that baby is having problem, bad issue.
Laut Fargo ist das der Grund, dass ihr Mädchen bis heute weder spreche noch laufe. Die Ärzte meinten, das Kind hätte einen Sauerstoffmangel gehabt. Zurückzuführen auf die Mangelernährung der Mutter und die Schläge in Gefangenschaft.
Oh Gott. All the money I made in Girian, 5000 Libyan dinars, I sent.
Fargo schickt alles Geld, das er verdient hat, an die Menschenhändler. Aber sie lassen seine Frau nicht raus.
I have to send money for the boat. Says that it's two now. It's not one person. I bailed my wife 5,000. I bailed my baby 3,500. A newborn baby.
Die Kidnapper wollen jetzt Geld für zwei Menschen. 5,000 Dinar für die Mutter, 3,500 für das Baby. Umgerechnet damals zusammen etwa $4,000. Fargo bleibt nichts anderes übrig, als zu zahlen. Die beiden kommen frei und leben mittlerweile wieder in Nigeria. Wenn mir also einer in dieser Geiselnahme helfen kann, dann Fargo. Aber ich erreiche ihn nicht. Handy aus. 3 Tage lang.
Tatsächlich so. Bisschen rougher.
Ja.
Wir sind wieder in Nigeria. Ein Tuk-Tuk-Fahrer hat uns auf einer belebten Straße abgesetzt, an einer Busstation in Agege, einem Vorort von Lagos, kurz vor dem Flughafen. Wo die Landebahn aufhört, fängt Agege an. Angeblich soll Christian mal hier gelebt haben. Deshalb sind wir hier. Wir hoffen, jemanden zu finden, den Christian kennt. Oder zumindest mal gesehen hat. Und der vielleicht etwas mehr über ihn weiß als wir. 700.000 Menschen wohnen in Agege. Christian war seit über einem Jahr nicht mehr da. Und wir wissen auch nicht, wo genau er gelebt hat. Wie gering können Chancen sein? Aber im Lotto gewinnt ja auch immer jemand. Kaum sind wir aus dem Tuk-Tuk raus, kommt ein alter, kleiner, dünner Mann auf uns zugewackelt und fragt uns, was wir hier machen.
What's your name, sir?
My name is Muda.
Muda?
Yes.
I'm Alex.
Yeah,
nice to meet you.
Wir erklären Muda kurz unsere Mission. Und er macht sie kurzerhand zu seiner. Christian kennt er zwar nicht, aber gemeinsam mit ihm fragen wir rum.
The address is
We don't have the address, that's the issue. We're trying to find the address.
Wir gehen zusammen die Straßen hoch und runter, vorbei an alten Betonhäusern, denen das tropische Klima die Farbe wegleckt.
We're looking for the address of a man.
After Panda Hotel.
After Panda Hotel, yeah.
Panda Hotel.
Yeah.
It's a downstairs. It's an old building, painted green.
Eine Ladenbesitzerin meint, in einem alten grünen Haus wäre es. Um uns herum sehe ich gerade 5 alte grüne Häuser. Wir werden von Laden zu Laden geschickt. In den kleinen Räumen ist es dunkel. Die Nachbarschaft hat im Moment keinen Strom. Exakt so, wie mir Christian das einst erzählt hat. Private Generatoren, große und kleine, laufen immer irgendwo im Hintergrund, um den Missstand auszugleichen. Sie machen das besser als die Politiker. Auf der anderen Seite der Straße hat ein fliegender Händler seinen Ziehkarren-Kiosk in einer Parklücke aufgebaut und verkauft Handyladegeräte. Einige Jungs stehen daneben, sie winken uns rüber. Sie fragen nach einem Bild von Christian. Ich zeige ihnen eins.
This is him.
You don't know this one, he's not from here.
Yeah.
Wir machen das noch etwa eine Stunde lang. Niemandem kommt Christian bekannt vor, aber alle schicken uns weiter zu jemandem, der den Ort angeblich besser kennt. Es wird langsam Abend und Mutter macht sich Sorgen um uns.
Before night come, I want you to quick come up on this area. There's some bad boys.
Ah, bad boys, yeah.
Er will, dass wir noch vor Sonnenuntergang aus AGG rauskommen. Die Nacht ist die Zeit der Bad Boys, der Kleinkriminellen. Mutter befürchtet, dass wir eine leichte Beute abgeben.
Yeah, we leave before it's getting dark.
Es wird ohnehin schon bald dunkel und wir haben das Gefühl, dass wir hier nicht wirklich weiterkommen. Also brechen wir ab. Mudda setzt uns zurück in einen Minibus Richtung Hotel. Auch wenn wir keine Adresse gefunden haben, wir haben einen Eindruck von Christians Leben in Lagos bekommen. Ich stelle mir vor, dass er genauso von der Hand in den Mund gelebt hat, wie viele andere hier auch.
Wie es die Leute immer sagen, I'm trying. Also so, man probiert einfach halt zu überleben, man probiert zu arbeiten, man probiert zu hustlen. Man arbeitet teilweise 16 Stunden am Tag, macht irgendwie 2-3 Jobs gleichzeitig, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und schafft es dann trotzdem nicht.
Es passt zu dem, was uns die Fotografin Tammy am Anfang der Episode auf der Dachterrasse erzählt hat. Der Typ, der Handyladegeräte von seinem Ziehkarren verkauft zum Beispiel, der hustelt sich durch. Versucht bloß zu überleben.
Also die Umstände sind einfach halt so schwierig, dass auch wenn du super clever bist, es einfach halt fast unmöglich ist, hier irgendwie halt zu schaffen. Ne? Wenn deine Startposition nicht irgendwie schon in den ersten 2-3 Reihen ist.
Ich stelle mir vor, wie Christian hier in AGG saß und sich abends im Bett von den hinteren Reihen in die Pole Position gewünscht hat.
Da war ja natürlich auch, halt auch einer davon. Und dann irgendwie die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, dann probiere ich jetzt halt die Route und die gehe nach Europa. Ja, kann ich auch nur nachvollziehen. Also, ich würde ja genauso handeln in der Situation. Also, und jeder wird genauso handeln. Also.
Vor dieser Recherche in Lagos hatte ich Christians alte Social Media Accounts aufgestöbert. Ich wollte sehen, was er gepostet hat und vor allem, ob ich anhand der Bilder, Texte und Locations seinen alten Wohnort bestimmen kann. Weit gekommen bin ich damals nicht und die Accounts sind in meinen Notizen verschwunden. Jetzt grabe ich sie nochmals aus. Vielleicht erkenne ich ja jetzt, nach einem Nachmittag in AGG, zufälligerweise einen Ort auf einem der Fotos. Ich scrolle gerade durch Christians alten Twitter-Feed, auf dem er mal versucht hat, eine Musikkarriere zu starten. Einen Song bewirbt er dort unter dem Künstlernamen To Grow, komplett mit Albumcover. Ich schaue es mir nochmal genauer an und sehe in kleiner Schrift unter dem Titel des Songs einen Produktionscredit. Produced by NZ Pro. Den können wir doch fragen. Als sein Produzent müsste er Christian eigentlich kennen. Fargo, endlich meldet er sich.
Look, a question. Remember the guy asked you to have an eye out?
Ich fasse ihm die ganze Geschichte zusammen. Er weiß ja noch nichts über Christians Entführung.
At the end of the day we're talking about 700 dinar, but how does that work usually?
Und Fargo antwortet prompt.
So you have to use someone here like me to go there and collect and bail him out. I will bring the money myself there. They will have to release him before I give them money.
Würden wir das Geld einfach schicken, könnten die Schmuggler es einsacken, ohne Christian jemals freizulassen. Wenn Fargo aber das Geld persönlich vorbeibringt und Christian in Empfang nimmt, werden wir nicht verarscht. Fargo nennt das Insurance, Versicherung.
So there has to be an insurance. There's got to be an insurance policy.
Yeah, I see. All right, so thank you for the offer. Let me check with them how exactly this would work.
Ich sage, dass ich abklären werde, wie das genau funktioniert. Ob wir uns bei Ihnen oder an einem öffentlichen Ort treffen.
Let me tell you something. It's very, very impossible. They will never allow to come to a public place. These guys are smugglers. They are afraid and they are smarter. They are very, very smart.
Fargo glaubt nicht, dass die Schmuggler die Übergabe an einen belebten, unübersichtlichen Platz machen. Zu viel Aufmerksamkeit. Sie seien da sehr klug.
Because they will know that if they come to a public place, I might set them up with the government and the government to catch them, you know?
Fargo sagt, ich soll ihm einfach den Kontakt zu den Schmugglern schicken. Er regelt den Rest. Nur, ich stecke ja da jetzt schon mit drin. Ich kann das ja schnell mit ihnen abklären. Wo und wie viel Geld. Ich melde mich also bei Sati, dem Agent, und versuche ihm zu erklären, was wir wollen. Das Geld, Cash, persönlich vorbeibringen und Christian mitnehmen. Und zwar noch heute. Sati sagt, schick das Geld, dann lassen wir ihn frei. Ich sage, ich schicke nichts, wir kommen vorbei. Sati sagt, schick das Geld, dann lassen wir ihn frei. Ich sage, ich schicke nichts, wir kommen vorbei. Sati sagt, schick das Geld, dann lassen wir ihn frei. Ich sage, ich schicke nichts, wir kommen vorbei. You get my point. Über 2 Stunden schicken wir uns ganze 25 Sprachnachrichten hin und her und irgendwann reißt mir der Geduldsfaden. Ich beschließe, mich ebenfalls dumm zu stellen. Ich diktiere meine Bedingungen als Frage. Wenn Fargo in Serbien ankommt, bringt Schmuggelboss Gadi Christian und dann bekommt ihr die Kohle. Richtig? So, jetzt muss er nur noch einmal okay sagen. Dann sind wir fein raus. Top. Kein Problem, inshallah. Das ist zwar keine explizite Zusage zu unserem Plan, aber gut genug. Also übergebe ich an Fargo. Eine halbe Stunde später meldet er sich bei mir.
They said it's 1,500, not 700. That's what they said. So, they said the money is 1,500. Are you hearing the voice notes?
Ob ich seine Sprachnachrichten mit den Schmugglern schon gehört hätte, die er mir weitergeleitet habe. Darin verlangt Gerdi, der Schmuggelboss, nicht mehr 700, sondern 1500 Dinar. Rund $250. Fargo versteht nicht, wieso sich der Betrag nun plötzlich verdoppelt. Er ist sauer.
This is what I've been telling you since yesterday, but you're not getting me. This is where you have to stop, okay? This is where you have to stop. I've told you.
Er wirft mir vor, nicht auf ihn gehört zu haben. Und er hat recht. Es ist genau das passiert, wovor Geiselverhandler Tim mich gewarnt hat. Ich wurde erpresst.
Now you have to stop, so that I'll negotiate it out from here.
Ich soll es sofort aufhören, mit ihnen zu kommunizieren. Er mache das ab jetzt.
They might even bring him directly to me.
Are you getting? That is, you just have to calm down and let me negotiate with them directly.
Ich solle mich beruhigen und dafür das Geld schicken. Nur wie? Das nächste Mal bei $250. Ich muss einen Sprung ins Ungewisse wagen.
So I want to confirm, should in case maybe John, you can collect the money back, right?
Und Christian zieht Probleme an wie ein Magnet.
I mean, who does that? It's wrong now. He knows that if he's going to enter into trouble, he knows.
Ich bin mir nicht sicher, ob er ganz ehrlich zu mir war.
How can you say you are agitating for a new country and you are killing your brother, your own brother?
Kann ich ihm trauen? $250, wie ich einen Menschen freikaufe. Episode 3, nächsten Freitag. Auf nzz.ch, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hört. Habt ihr Fragen, Anregungen, Feedback? Schreibt mir unter $250@nzz.ch. $250@nzz.ch. $250 ist ein Podcast der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung und der Brost Stiftung. Recherchiert, geschrieben und erzählt von mir, Alex Spörnke. Redaktion: Dominik Schottner. Die Regie machen wir beide gemeinsam.